Wie geht es voran mit der Bildungswende in Deutschland? Können Schülerinnen und Schüler hierzulande ihre PISA-Ergebnisse in absehbarer Zeit verbessern und im internationalen Vergleich aufholen? Wie schaffen es die Schulen, sich an die Anforderungen einer zunehmend digitalen Welt anzupassen? Und welche Prioritäten will Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger für den Rest der Legislaturperiode setzen? Unsere Berlin-Korrespondentin Sarah Beham hat mit der FDP-Politikerin gesprochen und sie im BR24-Interview der Woche zunächst einmal mit einem eher durchwachsenen Umfrageergebnis konfrontiert.
Frau Stark-Watzinger, Sie bekommen ein schlechtes Zeugnis. Und zwar von den deutschen Professorinnen und Professoren. Die geben Ihnen bei einer aktuellen Umfrage die Note 4. Und wie Sie als Bildungsministerin ja wissen, ist das Vorrücken somit nicht gefährdet, aber auch nicht ausreichend. Was sagen Sie?
Ja, das ist natürlich ein Ansporn. Noch besser wäre es, wenn wir über die einzelnen Themen mal sprechen würden, die denn die Professorinnen und Professoren umtreibt. Denn nur gemeinsam kann man ja dann auch die Dinge diskutieren und auch Lösungen finden.
Ja, die werfen Ihnen vor, oft nicht sichtbar zu sein.
Also das eine ist natürlich das Thema Forschung, was ein unheimlich wichtiges Thema ist. Für mich ist es das Zukunftsthema Nummer 1. Eins für unser Land. Jetzt reden wir bei Forschung und bei Wissenschaft natürlich auch etwas über längere Zeiträume. Das ist auch gut so. Forschung braucht Zeit. Und insofern ist es etwas, was so die langfristige Perspektive ist, was vielleicht nicht immer auf der ersten Seite der Tageszeitung ist. Aber auch da arbeite ich gern mit den Wissenschaftlern zusammen, dass wir unser Wissenschaftssystem noch weiter stärken.
Mit dem Thema BAföG haben Sie es ja aber auf einige Titelseiten geschafft, beziehungsweise eines der Top-Themen diese Woche. Da hagelt es aber auch Kritik an der neuen BAföG-Reform. Also da heißt es, es gibt eben nicht mehr Geld generell und pauschal für BAföG-Bezieher. Warum denn nicht?
Ja, also zum ersten Mal bin ich sehr froh, dass wir durchs Kabinett jetzt die dritte BAföG-Reform in dieser Legislaturperiode gebracht haben. Jetzt geht es ins parlamentarische Verfahren. Wir hatten die erste BAföG-Reform, da haben wir die Sätze erhöht, also das, was man an BAföG-Leistungen bekommt. Heute ist der Höchstsatz, den man beziehen kann, 934 Euro. Plus 250 Euro Kindergeld. Wenn Sie mir jetzt noch erlauben, was haben wir denn jetzt gemacht in der BAföG-Reform zu erklären? Da haben wir nämlich die Strukturreformen durchgeführt, die sich viele junge Menschen ja auch wünschen, es den Lebensrealitäten anzupassen, die sie haben. Flexibilitätssemester, also mehr Zeit, auch nochmal ein flexibles Semester. Dann haben wir natürlich auch nochmal Fachrichtungswechsel zu einem späteren Zeitpunkt erleichtert. Und was mir ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist die Studienstarthilfe. Weil gerade die jungen Menschen, die aus Familien kommen mit Sozialleistungsbezug, so diese Hürde, ich brauche einen Laptop, ich habe vielleicht eine Mietkaution, dass es daran nicht scheitert, sondern dass wir hier eben begleiten können auf dem Weg, diese Studienstarthilfe von 1.000 Euro. Also insofern haben wir ein ganzes Paket in dieser Legislaturperiode umgesetzt.
Und wann steigen dann die Bedarfssätze?
Wir überprüfen die kontinuierlich nochmal. Es ist nicht einfach für junge Leute, Studium und alles unter einen Hut zu bringen. Das ist uns durchaus bewusst. Und sie sind auch die Zukunft unseres Landes. Und deswegen, was mir auch wirklich persönlich wichtig, diese erste BAföG-Reform sofort auf den Weg zu bringen und jetzt Stück für Stück die komplexeren, umständlicheren Dinge nachzuziehen.
Beim BAföG-Thema, da waren Sie sichtbar, anders beim, man muss schon sagen, erneuten PISA-Schock. Ich erinnere mich da auch bei der damaligen Pressekonferenz, da waren Sie als Ministerin nicht dabei. Da hätten Sie doch ein Signal setzen können. Warum haben Sie das nicht getan?
Frau Beham, das ist nicht die erste Studie, die uns zeigt, dass wir eine Bildungswende in unserem Land brauchen. Uns fehlen jetzt schon die klugen Menschen und auch die fleißigen Hände überall. Und das wird durch das, was wir jetzt als PISA-Ergebnisse gesehen haben, nochmal deutlicher. Es ist aber nicht die erste Studie. Wir sehen seit vielen Jahren diesen Trend.
Ja, aber noch alarmierender ist es ja. Und wenn Sie sagen, ne, man kennt die Ergebnisse, man konnte sich ja fast schon drauf einstellen. Ja, wo ist denn die Bildungswende, die Sie selbst einfordern? Sie können doch was ändern.
Das tun wir. Das tun wir. Sie kennen ja unser föderales System, für was der Bund zuständig ist und die Länder.
Ja.
Aber ich kann die Menschen verstehen, dass sie sagen, es ist mir egal, wer zuständig ist. Ich will das beste Bildungssystem für meine Kinder haben. Ich kann die Menschen verstehen. Und deswegen bin ich wirklich auch froh, dass wir es geschafft haben. geschafft haben, nach intensiven Verhandlungen mit den Ländern zu Beginn dieses Jahres ein klares Signal zu setzen. Mit dem Startchancenprogramm bringen wir das größte und langfristigste finanzielle Förderprogramm im Bereich Bildung auf die Straße.
Da muss man dazu
20 Milliarden.
20 Milliarden auf 10 Jahre. Richtig. Für 4.000 Brennpunktschulen erstmal in Deutschland. Wobei schon auch klar sein muss, das reicht nicht.
Also absolut richtig. Dieses Startchancenprogramm ist der Einstieg in eine Bildungswende. Und wir geben den Schulen mehr Freiheit durch ein eigenes Budget und damit weniger Bürokratie. Wir geben ihnen die Möglichkeit, eben auch neben Lehrerinnen und Lehrer, die unterrichten wollen, die Lehrer sein wollen, eben auch andere Personen einzustellen, wie zum Beispiel Psychologen, wie Schulsozialarbeiter. Dass wir also die Struktur auch im Bildungssystem verändern, diesen Anstoß. Und insofern geht es über die reinen Euro weit hinaus.
Was sagen Sie denn dann zur Veränderung in Bayern? Soll mehr Mathe und Deutsch unterrichtet werden? Dafür aber Musik, Werken und Kunst zu einem Fächerpool zusammengefasst und auch bei Englisch kann gekürzt werden?
Zwei Dinge. Das eine ist, dass wir ja auch mit dem Startchancenprogramm genau da ansetzen, worüber jetzt sprechen. Man sieht natürlich auch, dass die Kreativität, musische Kompetenzen natürlich auch ein Teil von Bildung sind und uns ja auch ausmachen. Und vor allen Dingen haben wir verschiedene Talente. Und deswegen ist natürlich Bildung, fängt an mit Lesen, Rechnen und Schreiben, oder das ist ein Teil dessen. Es hat aber auch andere Bereiche. Und insofern ist es schwierig, Dinge gegeneinander auszuspielen.
Bleiben wir mal bei den Bundesländern bzw. bei der Zusammenarbeit mit den Ländern. Ich denke jetzt an die Verhandlungen beim Digitalpakt 2.0. Denn der Digitalpakt 1.0, mit dem ja auch hauptsächlich digitale Geräte wie iPads für die Schulen angeschafft wurden, der läuft im Frühjahr aus. Und bisher ist noch offen, wann die Neuauflage kommt und was sie bieten soll.
Digitale Kompetenzen, das ist die Zukunft. Es ist nicht alles. Wir wissen, dass Lehrerinnen und Lehrer die wichtigsten Lernbegleiter sind. Aber das ist natürlich, heute muss das ganz normaler Bestandteil sein. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr erschrocken gewesen, als ich gesehen habe, wie wenig eigentlich Digitalisierung in den Schulen angekommen ist, dass die Lebensrealität der jungen Menschen digital ist und die Schule analog.
Da könnte ja Digitalpakt 2.0 helfen.
Sehr richtig. Und deswegen arbeiten wir dran. Und deswegen muss er auch kommen. Es geht nicht nur darum, ein Gerät in ein Klassenzimmer zu stellen, sondern wer wartet das? Wie benutze ich das? Welche pädagogischen Konzepte gibt es? Wie muss Lehrerinnen und Lehrerausbildung sein? Also das sind Dinge, die wir jetzt noch verhandeln müssen, weil die Geräte sollen ja auch zielgerichtet eingesetzt werden. Für mich ist auch wichtig, auch das habe ich gesehen beim letzten Digitalpakt, dass dann die Länder einen Eigenanteil hatten, aber zum Teil über die Kommunen das haben finanzieren lassen. Und da die Kommunen aber natürlich auch eine unterschiedliche Finanzkraft haben und das darf nicht auf dem Rücken der Kommunen ausgetragen werden.
Frau Stark-Watzinger, ich habe ja eingangs dieses schlechte Zeugnis der Professorinnen und Professoren erwähnt. Es gibt aber auch eine ganz andere aktuelle Analyse der Uni Hohenheim, die Politikerreden auf ihre Verständlichkeit hin analysiert. Und danach sind Sie auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch.
Da bin ich furchtbar stolz drauf. Werde ich zu Hause gleich mal sagen. Warum versteht ihr mich nicht hier zu Hause? Im Bundestag versteht man mich. Nein, also da bin ich schon furchtbar stolz drauf.
Aber haben Sie denn ein Rezept für verständliche Reden?
Der Glaube, dass wenn man lange Bandwurmsätze spricht, dass das besonders klug wirkt, den muss man mal zur Seite schieben, weil dann versteht einen keiner.
Dann kurz und klar, hält die Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode?
Wir haben alle eine Verantwortung übernommen. Und in diesen schwierigen Zeiten ist mein Anspruch, wirklich jeden Tag das Beste wiederzugeben.
Sagt Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger im BR24-Interview der Woche.
Wie sammeln Rechtsextremisten Spendengelder ein? Wie ermittelt man an einem Tatort unter Wasser wie der Erdgaspipeline Nord Stream? Und wie bereiten sich deutsche Landkreise auf einen Katastrophenfall durch Hackerangriffe vor? Die Antworten darauf und viele weitere Recherchen gibt's bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Jeden Tag von Montag bis Freitag ein Thema in aller Tiefe.
Und ein paar Tage später macht dann so ein Screenshot eine Runde. Ein Screenshot, den jemand angefertigt hat von einem Server. Und da sieht es aus wie eine ganz normale Windows-Fehlermeldung. Und in dem Fall stand da aber fett oben drüber: Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are fucked.
Das ist ja eine harsche Ansprache. Das ist ja eine Message.
Das ist die erste Message von Hacker, die dir damit den Mittelfinger einfach zeigen. Die dir damit zeigen, jawohl, du hast dir nicht nur irgendwas Komisches eingefangen, sondern
du wurdest gehackt.
Du wurdest gehackt, genau.
Mit 11KM, der Tagesschau-Podcast, erlebt ihr jede Folge ein aktuelles Thema. Ganz nah dran mit Journalistinnen und Journalisten der ARD und ihren Recherchen. Ob Politik, Wirtschaft oder künstliche Intelligenz, wir nehmen euch mit ins Geschehen. Investigativ, spannend und nah erzählt. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf euch.